Hallo zusammen, hier ist wieder das SEO-Haus, euer Podcast zu SEO und allem, was uns sonst so beschäftigt. Von und mit der großartigen Lisa Stober und natürlich mit mir, Jens Faulbach.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, der älteste deutsche SEO-Podcast, der definitiv immer unregelmäßig gesendet wird. Und warum sende ich heute? Weil ich einen super Gast da habe, nämlich Daniel Schramm. Willkommen, Daniel.
Hi Jens, na, wie geht's?
So weit, so gut. Sehr gut. Für alle Leute, die dich nicht kennen, du bist Head of SEO bei R&D. Und genau. Vielleicht sollten wir den einen und anderen erklären, was R&D ist. Ich glaube, das weiß nicht jeder. Also bei uns in der Branche sicherlich schon, aber ich glaube, draußen kennt es jetzt nicht jeder, obwohl viele mit ihm Berührung haben, ohne es zu wissen.
Ja, das kann ich gerne machen. Also genau, ich bin Head of SEO im Redaktionsnetzwerk Deutschland, also R&D. Wir gehören zur Matzak Mediengruppe in Hannover und sind im Prinzip die Zentralredaktion, wo wir aus Hannover jetzt eine ganze Reihe von Zeitungstiteln, sowohl Print mit Printmantelseiten als auch digital mit digitalen Artikeln, aber auch digitalen Produkten in ganz Deutschland im Prinzip beliefern. Und ja, genau.
Genau, und jetzt noch für die Leute, was ist ein Mantel?
Ein Mantel.
Ich meine, für uns ist das klar, aber ich weiß, ist der eine oder andere, ich meine, wir haben die Leute aus dem E-Commerce zuhörenderweise oder so, deswegen, was ist das eigentlich?
Genau, also im Prinzip sind das, nehmen wir mal den Politikmantel, im Prinzip sind das einfach die gedruckten Politikseiten, die sich in der Printzeitung befinden. Viele kleine Zeitungen in Deutschland, für die ist es einfach ja wirtschaftlich nicht tragbar, überregionale Politikseiten in ihren Printausgaben ja zu drucken, zu layouten, mit den richtigen Meldungen aufzumachen und so weiter und so fort. Und im Prinzip bieten wir das als Printprodukt, und das ist dann eben dieser Printmantel, den Zeitungen an. Das heißt, sie bekommen von uns entweder die Inhalte, mit denen sie diese Seiten layouten können, oder aber sie bekommen auch das Ganze druckfertig angeliefert und müssen es dann, wie es der Name schon sagt, im Prinzip nur noch drucken vor Ort.
Sehr gut. Und wie viel Blätter habt ihr bei der Matzak, für die ihr so zuständig bist?
Ja, jetzt wird es dann kompliziert, wirklich intern oder in unserer Rolle auch die Partnertitel, die bei uns im Netzwerk angeschlossen sind. Was?
Okay, da machen wir zwei Klappen. Welche sind Hardware, die ihr zuständig und gehören auch zur Legaleinheit, wo man das mal so, man ist fachlich als auch disziplinarisch für zuständig.
Ja, nein, also am besten machen wir es für alle in einer Summe, weil sonst verzettel ich mich nur in den Zahlen. Also über den Daumen gepeilt sind wir im Moment für etwa über 30 regionale und auch überregionale Medienseiten in Deutschland mit meinem Team verantwortlich.
Das ist cool. Wie groß ist dein Team?
Wir sind jetzt 7 Personen.
Ja, das klingt viel, ist aber wenig, weil 30.
Absolut. Ja. Aber tatsächlich, das ist ja auch ganz passend zum heutigen Thema indirekt. Wir haben das schon vor Jahren, konnten wir uns da ganz gut und recht effizient aufstellen. Und ich habe natürlich auch nichts gegen noch mehr Kolleginnen und Kollegen, aber bin so auch erstmal ganz happy tatsächlich.
Absolut. So, und jetzt habe ich gesehen, ich hab dich jetzt ja angesprochen, eingeladen, weil du so ein paar schöne Sachen auf LinkedIn die letzten 2-3 Wochen geschrieben hast. Ich dachte, da können wir mal drüber diskutieren, aber ich würde heute gern mit dem allerersten Posting, den ich jetzt gerade gefunden habe, anfangen, der erstmal gar nicht so fachlich ist, sondern das fand ich sehr schön, weil du berichtet hast von euren Azubi-Tagen bei Matzak und dass du da was Schönes über KI erzählt hast, also warum KI dein bester Kollege werden kann, und hast wirklich Leute auch begeistert. Da dachte ich, frage ich mal nach, wie ging das so mit Azubis? Ist ja wichtig, wir sind jetzt alt und Leute müssen wir irgendwie ranholen. Erzähl mal.
Genau, also im Prinzip gibt es bei uns ja sowohl für Auszubildende als auch für duale Studentinnen und Studenten extrem viele Weiterbildungs- und unterschiedlichste Möglichkeiten. die sie im Konzern nutzen und auch Stationen, die sie durchlaufen können. Und das waren halt ganz konkret einfach 2 Tage, wo alle Auszubildenden und dualen Studenten aus dem ganzen Verlag von allen Standorten sich in Hannover dann versammelt haben und so ein bisschen unter dem Motto New Work, also die Arbeitswelt der Zukunft, zusammengekommen sind. Die haben Workshops gemacht, die haben sich Vorträge angehört, gab natürlich auch ganz viele Netzwerkpausen. Wie so eine kleine Konferenz im Prinzip, nur halt für Auszubildende und Dualis. Und genau, ich wurde angefragt von unserer People and Culture Abteilung, ob ich ein bisschen was zum Thema KI erzählen kann. Und wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt nicht nur so ein bisschen dröge Theorie machen wollen im Sinne von, was ist das und wie funktioniert das, sondern tatsächlich sehr viel Praxis, sehr viel zeigen, was kann man machen, was kommt vielleicht noch. Und ein ganz wichtiger Punkt war, wir wollten so ein bisschen motivieren, zu sagen, hey, probiert bitte Sachen aus und habt gar nicht so die große Angst davor. Das ist ja auch schwierig, wenn du gerade vielleicht deine Ausbildung begonnen hast. Ich bin jetzt ein bisschen böse und sag, also wenn du jetzt heute oder jetzt zum 1. August vielleicht deine Ausbildung als Mediengestalter anfängst, kann das natürlich alles im Worst Case auch echt beängstigend sein, ne? Wenn du halt siehst, hey, okay, ich kann mir auch relativ viele Grafiken, Bilder, was auch immer von AI generieren lassen und scheiße, ne? Also kann ich schon verstehen, warum man da auch ein bisschen ängstlich vielleicht unterwegs ist. Aber wir wollten halt einfach tatsächlich zeigen, es ist ein Werkzeug und man sollte dieses Werkzeug durchaus sinnvoll und mit Verstand einsetzen. Und genau, in dem Spielrahmen durfte ich mich ein bisschen bewegen. Ich habe in 57 Minuten 231 Slides den Damen und Herren um die Ohren geballert. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Das glaube ich. Und waren danach alle motiviert, hoffe ich.
Tatsächlich, ich habe abgefragt, kam sehr gut an und genau, da waren halt für unterschiedlichste Bereiche im Verlagswesen, aber auch bis hin zu im privaten Umfeld, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie kann ich einen faceless TikTok-Channel machen, wie kann ich tatsächlich ja auch ganz coole Mucke mit AI machen, solche Beispiele waren auch so ein bisschen mit drin, ne? Genau.
Ja, also ich denke mal, gerade jungen Menschen, und da muss man jetzt auch die Lösung nicht bieten, aber was man immer irgendwie sagen kann, egal was passiert, es gab schon so viele Revolutionen arbeitstechnischer Zeit auf der Welt, es hat sich immer wieder eingeruckelt, weil, guck mal, als Plattenspieler aufkamen und dachten, Musiker, sie werden arbeitslos, weil die Leute kaufen sich, also müssen ja nur einmal aufnehmen und danach nie wieder auftreten, das war ja nicht so. Dann kam Radio, gleiche Frage wieder, kaufen Leute noch Platten und so weiter und so weiter. Das hat sich immer irgendwie eine Lösung gefunden. Oder wenn wir mal Automobilindustrie anschauen, mein erstes Auto war ein VW Käfer. Der hatte ganze 34 PS, hat dafür 14 Liter gebraucht. Ich weiß nicht, wie viel PS du heute rauskriegst, wenn du irgendwo 14 Liter reinschießt. Dann ist es definitiv mehr als 34. Also wir haben es ja immer geschafft, Effizienzsteigerung durch mehr umzusetzen. So, und jetzt auch im Verlag, manchmal, wie oft suchen wir Bilder oder du schreibst auf Standardkram zurück. Also wenn man da,
ja,
weißt du, also ist nicht so, dass wir aktuell mit den Kostenstrukturen, die wir haben, alle Bilder bereitstellen können, die wir wollen.
Ja, also, absolut.
Und wenn es günstiger wird, glaube ich, wird da einfach noch viel mehr Anwendungsfälle kommen. Also da sehe ich wirklich berufsmäßig für die Leute da wenig Probleme.
Okay.
Wird nur anders, aber wir machen einfach vom allem mehr, wie immer.
Ja, das auf jeden Fall. Also
Das ist der Markt, der regelt das dann schon. Manchmal kann man sich den auch positiv verlassen, ja, so ist das. Kommen wir zum ersten Thema, was du hattest. Und zwar finde ich sehr spannend, weil Stefan hier aus dem Thema da auch einen schönen Vortrag zugehalten beim BVDZ, der ja gar nicht mehr heißt Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger, sondern Bundesverband der digitalen Zeitungsverleger oder so. Das deutsche Verband gekommen, dafür ist jetzt digital. Das ist so wahrscheinlich der Weg, so heute Deutschland braucht die Welt, ist heute Deutschland dann digital oder so, keine Ahnung. Aber das geht das ganze Thema, alle reden vom SEO, sterben wegen dem Sichtbarkeitsverlust durch AI Overviews, wobei die Sichtbarkeit ja lustigerweise, wenn es Impressions sind, da bleibt sogar eher ein bisschen steigt, aber die Klicks halt runtergehen. Also das ist der Fall. Aber dann hat er gesagt, dass, naja, in Verlagen eigentlich gar nicht so tragisch, weil der Großteil, also wenn man im News-Bereich unterwegs ist, also natürlich, also jetzt an Schulgarten ist es vielleicht nicht so, kommt halt der Großteil über Discover. Und das finde ich von daher spannend. Hast du dieses Paper von SimilarWeb gesehen die Woche?
Ich habe mir diese Woche wirklich, wirklich nichts angeguckt, weil ich nur mit internen Terminen tatsächlich beschäftigt
war. Dann fasse ich es nämlich kurz zusammen, es ist gut, um überzugehen, weil die haben nämlich auch hingeschrieben von wegen Amrit, die haben dann über SimilarWeb halt angeschaut, wie das bei da war das SimilarWeb oder war es AHWebs? Ich weiß nicht mehr genau. Egal. Zumindest haben egal wie, lustige Paper geht gerade rum und kam beim Kollegen an, dann irgendwer bei uns reingeflattert wieder, von wegen, guck mal hier, so und so viel Prozent in Search ungefähr haben Verlage verloren seit Overview. Und das waren so, glaube ich, in Amerika 8%. Wenn wir durch alle durchgegangen sind, kamen wir auf einen ähnlichen Wert. Aber Search und kein Wort über Discover, wo wir auch gesagt haben, okay, wenn aber 70% Discover ist, 8% von 30% ist dann 2%. Das hast du halt auch mal mit zwei Maßnahmen, aber auf der halben Hinterbacke wieder kompensiert. So, und deswegen jetzt an dich.
Genau. Also mein Thema ist ja, ich gucke gerne in LinkedIn rein tatsächlich. Ich habe dann persönlich auch manchmal immer so ein bisschen LinkedIn-Burnout und mache dann auch gerne mal einen Monat nicht auf, so ungefähr. Aber jetzt so die letzten Wochen und ja, doch schon vor allen Dingen die letzten Wochen, muss ich sagen, ist es echt hart. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es flaut schon wieder ab, aber gefühlt, also bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir im Feed wird so viel Mist reingespült von Leuten, die ich tatsächlich wirklich auch noch niemals irgendwo gesehen habe, wenn es um das Thema SEO oder so geht. Das ist halt auch immer so das Ding. Also, ich meine, dich werden noch mal 100-mal mehr Leute kennen als mich, aber auch wir beide waren ja schon auf einer mit der allerersten Campix am Müggelsee und sowas. Und du bist ja wirklich auch schon extrem lange dabei und so. Und man kennt ja nun mal sich irgendwie in der Szene irgendwie. Und wenn nicht namentlich, sagt man irgendwie, ah, doch, habe ich schon mal gesehen. Aber diese Personen auf LinkedIn, die jetzt plötzlich raushauen und sagen, SEO ist tot. Und oh mein Gott, und wir müssen jetzt alles in Geo stecken oder wie auch immer sie es dann halt nennen und die AI-Overviews klauen halt alles. Es ist wirklich brutal, weil halt einfach so viel, also Quatsch drin steckt. Es wird extrem verallgemeinert, wie du ja schon sagst. Es ist kein Wort, in keinem dieser Posts geht es um das Thema, also um die Einordnung erstmal. Wenn da stehen würde, in Zukunft wirst du über die organische Suche weniger Klicks kriegen. So, das wäre ja schon mal der erste Anfang. So, macht aber keiner. Also, es wird immer geschrieben in Google, über Google, ja. Und es ist einfach, es ist brutal. Und im Publisher-Segment, wenn du jetzt im News-Bereich bist, wie du ja schon gesagt hast, spüren wir davon tatsächlich auch nichts. Also wir haben jetzt in der ganzen Zeit, seitdem die AI-Overviews online gegangen sind, bis zum 30.06. hatte ich es jetzt gecheckt, einmal die Zeit und dann im Vergleich zu vorher und so. Also wir haben tatsächlich auch einen Unterschied bei den Klicks von 6%. Aber ganz ehrlich, im News-Bereich mit 6%, es kann auch eine Lage sein. Ne? Bei uns lief der ESC überragend gut. Alleine das reicht schon aus, um da eine Verschiebung reinzubringen, ne? Oder was jetzt gerade im Nahen Osten abgeht, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber ne, da ist immer ein bisschen Bewegung drin. Und tatsächlich die reine Sichtbarkeit, die Impressions, das hast du eben auch schon angesprochen mit, die ist sogar höher. Da steigt es kontinuierlich. Und von daher ist es einfach klar, auch ich bewege mich in dieser Publisher-Bubble, ne? Und es mag da Publisher gehen, du hast eben meinen Schöner Garten angesprochen. Ich glaube auch Kolleginnen und Kollegen, die irgendwie bei chip.de sitzen oder bei Heise oder bei anderen Magazinen, wo es eher so fachmagazinig unterwegs ist, ne, je nach Thema, die werden da auch nochmal ganz anders drauf gucken und die werden da wahrscheinlich auch einen ganz anderen Share sehen oder zumindest deutlichere Signale in Traffic. Aber wie du schon sagst, also selbst bei uns, ne, klar, der Search-Bereich macht eine ganze Menge aus, aber selbst wenn alles von heute auf morgen wegbricht, ne, dann verlieren wir halt nur, in Anführungsstrichen, diese zwischen 20% und 30%, die wir aus der organischen Suche mal halt machen, ne. Die will ich nicht verlieren, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist halt Gott sei Dank der kleinere Bereich, ne?
Ja, absolut. Weil du es gesagt hast, also gerade, ja, Klicks auswerten ist schwer aufgrund der hohen Volatilität im Nachrichtengeschäft. Stefan hat deswegen sich die Entwicklung der durchschnittlichen CTR auf das komplett angeschaut. Und da haben wir, und deshalb schaut man, hat es halt geteilt nach News Publisher, Boulevard, Rio, also hat ein bisschen so Gruppen gebildet. Und bei Fachmagazinen, also wo einfach der Discover-Anteil sehr klein war, auch lustigerweise der AI-Overview viel größer, weil wir haben ja doch das Thema, es kommt ganz selten in AI-Overview, wenn ich in Schlagzeilenbox, weil das ist dann doppelt. Da waren die Effekte auch wirklich mit Abstand am kleinsten. Also da ging so die Klickrate so 3-4%, nicht Prozentpunkte runter, also Prozent runter. Aber das konnte ich, das hast du wirklich gesehen, dass es so, die hast du alle an den sauberen Knick gesehen. Das war eine recht schöne Messgröße, die halt unabhängig von der Lage ist. An der.
Ja. Ich guck gerade ganz kurz zum Einwerfen. Ich habe gerade ganz kurz nochmal aufgemacht hier bei mir, komplett über alle Titel hinweg bei uns. Die Klickrate hat sich um 0,7% verschlechtert. Also nichts.
Ja, absolut. So, aber du hast gleich gesagt, mit dem, was jetzt zu tun ist, ja immer viel schöner, als wenn man bäckert. Und das waren ja auch. Und einen Appell hast du auch noch.
Du meinst jetzt, ich hab dich eben tatsächlich gar nicht so gut verstanden.
Ach so, okay. Du hast ja noch gesagt, was ist jetzt zu tun in deinem Post?
Ja.
Genau. Und das war ja auch.
Genau. Also im Endeffekt ist es so wie immer, ne? Wir gucken auf neue Technologien und ich meine, die letzten Jahrzehnte eigentlich im SEO haben wir immer sehr viel geguckt, wie können wir irgendwie die Maschine vielleicht oder den Algorithmus austricksen, sei es über Links kaufen im großen Stil oder. Aber am Ende ist man immer wieder zu dem Punkt gekommen, wir müssen irgendwie die Sachen machen, also die Basis. Ne? Wir müssen die Sachen nur mal machen, die gut funktionieren. Bei uns im Publishing-Geschäft ganz klar, wir müssen tatsächlich ein bisschen fokussierter gucken. Ist es ein Stück, mit der ich in die organische Suche will? Ist es ein Stück, mit der ich in Discover will? Ist es vielleicht ein Stück, wo ich eher auf das Thema Newsbox abziele? Ne? Also die Newsbox wird gerade den Publishern das meiste noch irgendwie an Reichweite irgendwie bescheren. Deswegen machen wir das ja auch alles noch. Und ansonsten gibt's ja eben, wie gesagt, diese ganzen schönen Basics von einer gut strukturierten Seite, Schema-Org-Auszeichnungen, die Ladezeiten sollten wir gucken. Ja, auch da gab's ja schon Studien und Hinweise, dass ja auch die ganzen AI-Systeme, gar nicht jetzt nur AI-Overviews, sondern auch OpenAI und wie sie nicht alle heißen, dass die ja auch auf die Ladezeit schielen. Genau, also alles, was wir auch sonst im SEO-Bereich machen, sind ja genau die Basics, die die ganzen Geo-Schreier auf LinkedIn am Ende des Tages auch propagieren. Sie benennen es teilweise nur anders, ne? Oder tun so, als hätten SEOs die letzten Jahre nie was an diesen Bereichen gemacht, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich sehe in meinem Feed ständig, es ist jetzt wichtig, eine gut strukturierte Seite zu haben mit einer logischen Headline-Struktur, wo ich mir denke, ja, wow. Das ist genau der heiße Scheiß jetzt, ne?
Absolut. Also ich denke gerade, als du auch noch geschrieben hast, was halt wirklich im Verlagsbereich wichtig ist, wo man mit Leute gerade immer so neu aufgleisen, immer reingehen und sagen, wie sieht euer Evergreen-Ratgeberbereich aus, wie sieht euer und Service-Stück ist nicht ganz deckungsgleich. Ich habe da gerade wieder von Kress ein Interview gegeben, da hat er auch nochmal nachgefragt, die läuft eben Unterschied nicht, habe ich auch nochmal erklärt. Und weil man die halt ja sehr viel Traffic holen kann auf der Einzelstückbasis, weil ich die ja beliebig oft republishen kann. Also von Rasen vertikuliert sich dann 50 Jahren gleich. Das hat sich jetzt nicht großartig geändert. Und die Stücke kann ich halt ewig gut fahren. Und das Zweite, was du reingeschrieben hast, weil ich suche auch unseren Kunden immer nahe zu bringen, ist halt in, also nicht nur Strukturen, in Sinn, sich Struktur des Artikels zu denken, sondern halt in Formaten. Also wenn du feste Nachrichtenformate hast, sind die super geeignet. Sag mal, das Ding muss so gut beschrieben sein, wie, wo kriege ich die Informationen her für das Format, wenn ich das zwischen nicht machen möchte. Also es geht jetzt auch wieder Service-Stück, was ich das Wochenende mit Kind, also wo kriege ich die Informationen her, was in der Stadt funktioniert. Und wie baue ich daraus genau wie eine sinnvolle, spannende Überschriftenstruktur, wie bebilder ich das Ganze. Und wenn man das beschrieben hat, kannst du das ein Volo in die Hand drücken. Und so muss es funktionieren. Und wenn das funktioniert und es hat auch Reichweite, kannst du danach im nächsten Schritt überlegen, wie du das verprompten kannst. So ist so dieser Weg, den man da am Ende gehen kann. Aber so kannst du ein Thema nach dem anderen machen. Und es sind dann ja auch die Sachen, die du in Discover optimieren kannst, weil du sagst, ich habe dieses Stück jede Woche wieder. Und da kann ich natürlich mit der Headline spielen. Das kann ich halt meiner Polizeimeldung nicht, weil es immer eine andere Unfall ist. Ich kann natürlich mir ein paar Slugs, die immer überlegen, funktionieren. Aber da kann ich wirklich mit spielen, nehme ich da vorne nach hinten, wie soll das Aufmacher, macht es sinnvoll, immer den gleichen Aufmacher zu nehmen, damit Leute es erkennen und sagen, als Wörterstück, und ich habe ja bei Kids super, letzte Woche schon spannend, klicke ich wieder. Ja. Oder versucht man eher zu drehen, ich kann es dir nicht sagen, bevor ich es nicht gemacht habe. Aber in solchen Sachen kann man da sehr gut spielen. Und wenn man da in solchen Themen in die Redaktion geht, dann kommt ja auch noch auf wilde Ideen für Formate, die man einfach mal, davon fliegen nicht alle, aber man kann sie erstmal alle testen, so 1-2 Monate, wenn sie da nicht fliegen, sagt man, okay, perfekt. War aber eine geile Idee. Hätte auch fliegen können, weiß ich vorher nicht.
Genau, also das ist halt, ist ja sowieso, ob es jetzt im Publisher-Bereich ist oder eigentlich überall online, ne, im Prinzip testen, ausprobieren, gucken, messen, ne, und dann entweder weiter verfeinern oder halt auch mutig sein und sagen, okay, hat nicht funktioniert, dann lass was anderes ausprobieren, ne. Das ist ja sowieso immer ganz schön. Was ich ganz charmant in Anführungsstrichen finde bei dieser Kiste mit den auch gerade so ein bisschen auf die Formate gucken, das eignet sich dann ja nicht nur, also jetzt könnte ich ein bisschen böse sein für mich persönlich und sagen, naja gut, dann ist ja eigentlich das SEO dahinter nur ein Abfallprodukt, weil am Ende stärkt das natürlich dann auch irgendwie die Marke. Weil genau wie du sagst, wenn jetzt die Leute sagen, ey cool, ich lerne dadurch ja auch ein bisschen, wenn ich das immer wieder vorgesetzt bekomme und sehe, dann lerne ich ja irgendwann im besten Fall auch, okay, das kriege ich auf diesem und diesem Titel, ne?
Ja.
Und gerade im Regionalen kann ich dann ja auch sagen, ey cool, meine regionale Tageszeitung, die bietet das irgendwie an, in einem guten Format, was ich gerne lese, was mir die nötige Information bietet, und gut, der Best Case wäre, ich schließe ein Abo ab, und im Worst Case ist es dann nur der Klick und ich mache Reichweite irgendwie, ne? Aber es steigert ja auch einfach ein bisschen die Kundenbeziehung und das Brandbuilding am Ende des Tages auch, ne? Im besten Fall.
Ja, absolut. Also das stimmt. Aber wie gesagt, diese Formate denken, ich finde es bei Redaktionen halt sehr spannend, weil die sonst so drauf getrimmt sind, was passiert denn gerade heute? Und da ist sehr schwer, was zu lernen. Ich versuche immer bei Discover so einen gewissen Basistreffer hinzubekommen.
Ja.
Bei 30-40% kommst du nicht, weil das Ding ist halt Hölle volatil. Aber wenn ich 100% volatil habe, ohne Kontrolle, dann ist immer, das ist alles nur noch Cargo-Kult, was du tust. Und da versuche ich so ein bisschen rauszukommen und so ein bisschen Stabilität reinzukommen.
Absolut, ja.
Genau. Aber zu dem Geo-Thema, das war der Wechsel, da haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Das ist ja genau das, wo ich sage, da kann ich dir zustimmen. Also ich finde im Moment LinkedIn auch mit Anzeigen, also dieses schon sponsert,
ja.
Mist, das ist voll von irgendwelchen Leuten, die sagen jetzt Geo, und ich kenne die alle auch nicht, muss ich sagen. Also es gibt einen, der da draußen, der sich bei uns, glaube ich, in der Szene bekannterweise da auch auf das Thema gesprungen ist, der auch sonst immer viel so laut Branche immer sehr advanced Vorträge macht. Ich finde sie immer sehr unadvanced, weil die alle klingen wie aus meinem ersten Studienjahr. Sage ich mal auch jedes Mal, also das ist jetzt nicht umgedreht, aber ich will jetzt hier niemand, deswegen jetzt namenlos. Aber der hat gesagt, von wegen, was ist so Geo, was ist jetzt zu tun? Wo ich auch gedacht habe, Kollege Little, das machen wir doch schon seit 15 Jahren. Also was ist da neu? Also what the fuck ist da neu? Das ist schon sehr irritierend, muss ich sagen. Deswegen habe ich jetzt mich auch gesagt, okay, ich glaube, Geo ist einfach für alle, die für SEO zu doof sind, machen jetzt halt Geo.
Ja, das Schlimme ist ja, also ich lasse mich davon auch immer triggern, muss ich sagen, und ich habe mich manchmal auch schon geärgert, dass ich überhaupt was kommentiert habe dann unter solchen Posts. Manchmal ist die Diskussion dann auch irgendwie ganz, ganz witzig, aber ganz oft eskaliert das dann halt auch völlig, ne? Und das Schlimme bei LinkedIn ist ja, das ist ja gar kein LinkedIn-Bashing hier, aber das Schlimme ist dann ja noch, wenn dann einer von den SEOs anfängt, unter diesen Geo-Artikeln zu kommentieren, dann kriegen das ja alle anderen mit, kommentieren das auch noch und dann kriegst du es noch mehr ausgespielt. Und dann ist natürlich der Feed auch noch deutlich voller damit. Das ist manchmal witzig, aber manchmal denke ich mir dann auch so, hey, vielleicht sollte man es einfach lassen, weil dann verbreitet sich der Quatsch auch nicht so weiter. Genau, das, also was mich einfach tatsächlich wirklich ein bisschen wütend macht, ist halt einfach, da werden wirklich die simpelsten Sachen, die wir seit Jahrzehnten machen, die sich auch ehrlicherweise ja nie wirklich geändert haben. Klar, es gab mal eine neue Auszeichnung irgendwie über Schema.org oder vielleicht hat man mal gesagt, oh, das ist jetzt aber aus messtechnischen Gründen sieht das aus, als wenn das ein bisschen wichtiger wäre als das oder so, aber am Ende des Tages, wenn ich es mal ganz böse sage, gerade im Publisher-Bereich, eigentlich propagieren wir doch da heute die Sachen, die wir schon beim Panda-Update damals angefangen. Also damals, wo alle Folien voll waren mit Content is King. Ja. Am Ende des Tages machen wir genau das heute auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Aber wir beschreiben es, finde ich, diese Basics immer noch genauso. Und jetzt kommen halt Leute um die Ecke, die sagen, ja, vergesst mal dieses SEO, macht mal Geo und jetzt kommt es nämlich da drauf an und sie kommen mit genau den gleichen Punkten und es ist einfach komplett widersinnig halt so, ne? Also, ja. Und was mich dann auch fuchsig macht tatsächlich ist, man sagt ja immer so schön, ne, jeden Tag steht irgendein Dummer auf und die kaufen dann bei, weiß ich nicht was, ne, also die buchen das dann und in dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es extrem viele Menschen gibt, die halt nicht aus der SEO-Bubble kommen, logischerweise, und die sich dann halt denken, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie mein Business da irgendwie völlig neu ausrichten, weil Google wird mir keine Klicks mehr bringen. Ne? So sind ja die Meldungen leider in diesen Netzwerken. Und dann buchst du halt dich bei irgendeinem Menschen da ein und kriegst am Ende, ja, ich will es noch nicht mal sagen, dass die schlechte Arbeit machen, aber es ist halt Basis, die wahrscheinlich deutlich teurer ist als SEO.
Ich bin mir nicht so sicher. Das Problem ist, was uns natürlich begünstigt, warum jetzt jeder rumrennen kann, ist, wir sind jetzt ja schon als Branche so irgendwie 20 Jahre alt und haben halt doch mehr oder weniger, ich meine, ich bin halt beim BVDB und mache da ja auch Cases-Prüfungen von Agenturen, die sich zertifizieren lassen und da siehst du halt manchmal schon Absurdistan, manchmal auch ultra beeindruckende Sachen. Also beides, bitte sehr. Aber manchmal halt auch sowieso. Aber der Anteil an so Snake Oil Verkäufer ist halt doch über die Jahre immer weiter geschrumpft. Weil natürlich so Sachen halbwegs bekannt sind. Also wenn du jetzt auch nicht im SEO bist, aber du bist im Online-Marketing und hast so halbwegs einen Überblick und weißt, aha, es gibt SEO, dann weißt du, okay, ich kann halt meine Domain wahrscheinlich in irgendeinem Tool wie Sistrix oder sonst was reinkleppeln und sehe halt mal kurz eine Kurve und die kann ich dann irgendwie, so sehe ich erstmal irgendwas. Jetzt können wir lange diskutieren, ob die sinnvoll ist oder nicht. Ich stehe da sehr kritisch gegenüber. Trotzdem liebe ich das Tool sehr, aber ich arbeite damit halt ganz anders. Also es hat absolut seine Berechtigung, und wenn wir ja auch nicht Sistrix Schulungspartner. Die Kurve ist halt bloß zu einfach. Aber das Gute ist, dass es so einfach ist, hat das halt trotzdem bei vielen Leuten gemacht, dass du halt was siehst auf die anderen. Gefühl hast, du weißt halbwegs, was passiert. Und jetzt bei Geo kann ich Leuten ja alles erzählen. Es gibt ja noch gar keine saubere Messmethoden, wo du irgendwie einen Erfolg nachweisen musst. Ich meine, sehr ehrenwert, auch jetzt wieder Sistrix, aber auch die anderen, die vorgehen, oder sonstige Toolanbieter, die sagen, du kannst gucken, wie oft wird dein Brand benannt oder irgend so ein Kram. Ja. Aber die fragen halt wild irgendwelche, keiner weiß, ob die irgendein Mensch benutzt oder wie stark diese synthetischen dann irgendwo da eingehen. Also das ist, wir wissen gar nicht, wie valide das ist, was da ausgeworfen wird. Und so ist natürlich eine Erfolgsnachweiserbringung aktuell sehr wahrscheinlich sehr einfach. Schreibst dir wahrscheinlich für den Kunden selbst vier Prompts und dann guckst du, dass du irgendwie hinkommst, dass du da. Also ich meine, so, das heißt, der kann zwar eine Menge Snake Oil gerade verkaufen.
Ja, leider ja.
Genau, und dann ist halt auch die Frage, für wen das wichtig ist. Und da setzen die sich meiner Meinung nach gar nicht mit auseinander. Worauf eigentlich? Ich weiß nicht, wenn ich jetzt, wir haben uns vorhin kurz im Vorfeld unterhalten, Verlage, du hast ein Advertising-Modell und ein Abo-Modell in der Regel drauf. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man als vertrauenswürdige Quelle immer wieder genannt wird, dass es auch mal zu einem Abo-Abschluss führen kann. Der Traffic, der über die Maschinen kommt, ist viel zu klein, um Advertising wieder damit zu halten.
Punkt. So. Absolut.
Wenn ich jetzt natürlich aber, und das finde ich bei diesen Geo-Leuten so lustig, dass die halt auf diesen Textkram so rumgondeln. Und dann frage ich mich, sehen die denn nicht, wo die großen Marketing-Budgets sind? Die sind ja nicht bei uns. So. Und dann reden die mit E-Commercern. Und auch das ist sehr lustig, aber das sind auch nur Kistenschieber. Also wenn man mal weiterdenkt, also Verlage hast irgendwann in Angst, es sollte nur noch mit ihrem Bot reden und gar nichts mehr lesen, das ist so das Horror-Szenario. Aber für einen Händler, wenn ich mit dem rede und der bestellt das dann irgendwann auf der API, da will ich ja keine Webseite mehr besuchen, da bist du nur noch ein Kistenschieber, weißt du, wie so ein Amazon, den du gar nicht kennst, der ist das ja total egal. Dann hast du nichts mit Brandaufbau oder irgendwann bist du ein Kistenschieber. Aber für Adidas oder Nike oder wen auch immer ist es natürlich spannend. Aber jetzt gar nicht auf der Textseite, weil die Frage hat mich in einem ganz anderen Kontext, aber im Grunde gefragt, hat jemand, hört mal zu. Ich versuche jetzt was Neues zu generieren. Ich gebe jetzt den Prompt rein, sage den Leuten, ich möchte, Familie ist so beim Wandern und jeder hat eine Flasche Cola in der Hand, um zum Trinken. Ich weiß jetzt nicht meine erste Wahl, ein neues Beispiel. Wie sieht eine Cola-Flasche aus, wie Coca-Cola oder wie Pepsi? Und wenn sie wie das andere aussieht, wie kriege ich es hin, dass ich das eher wie das andere aussieht? Also ohne, dass ich den Mensch bei seinem Prompt beeinflusse, sondern dass das Default, wenn ich noch nicht die Marke angegeben habe oder sportliches Autofahren auf der Autobahn. Wie sieht das Ding aus? Wie ein BMW, wie ein Mercedes oder wie ein Audi? Oder wie ein Tesla?
Ja.
Oh, wahrscheinlich wie keins, aber es hat mehr eine Ähnlichkeit zu dem einen als zu dem anderen. Und wie kann ich das manipulieren? Dann hat jemand, ja, wer kommt noch solche Anfragen? Da sage ich natürlich all die Leute, die die Frage beantworten können, welches Auto Tony Stark fährt. Ein Audi. Und das fährt er, weil er jemand wahnsinnig viel Geld für gegeben hat. Also nicht ihn persönlich, sondern der Produktionsfirma natürlich. Also da sind große Budgets und das ist spannend. Und das ganze Thema in Default-Prompts irgendwann. Ich glaube, das wird sehr stark kommen, wenn ich schon Leute dran sind, die kriegen es noch nicht mit, weil wir alle auch diese Text, wir werden auch bleiben, das ist unsere Ecke, aber jetzt finde ich halt so lustig, wenn Leute mit Geo rumkommen und verkaufen schlechtes SEO und nicht sagen, wie kann ich denn wirklich versuchen, den Lerninhalt zu manipulieren, so dass die Sachen so rauskommen, wie es mehr aussieht, weil für Hersteller ist es natürlich ganz groß, die brauchen den Traffic nicht, die müssen gucken, dass die Leute im Laden nach ihrem Produkt fragen.
Ja, absolut. Es ist ein mega spannender Punkt auf jeden Fall, ja.
Ja, aber das kommt aber nicht vor bei den Geo-Leuten, das gibt's gar nicht.
Nee, weil, also ja, weil das ist glaube ich auch, also selbst wenn jemand darüber nachdenken würde, hätten sie definitiv, glaube ich, keinen Lösungsansatz, um das einem Otto-Normalkunden in Anführungsstrichen dann auch irgendwie anzubieten. Also, ne? Wie wollen sie das machen?
Genau, aber wie gesagt, da bist du bei größeren Budgets, da bist du dann.
Ja, absolut.
Wird es auch nicht.
Absolut. Ich habe eine, während du noch Luft holst, ich habe eine Gegenfrage an dich tatsächlich. Ja. Ich habe dir eben in unserem Vorgespräch kurz erzählt, dass sie mir gestellt wurde. Und wir haben nicht ganz konkret drüber gesprochen, was deine Meinung ist. Die interessiert mich aber tatsächlich. Geht auch um die AI-Overviews bei Google, wo wir ja beide im Publisher-Umfeld unterwegs sind. Was glaubst du zum Thema AI-Zusammenfassung und News? Also wirklich reine, aktuelle Nachrichten. Glaubst du, Google wird da über AI-Zusammenfassungen das weiter forcieren?
Das ist eine spannende Frage. Die Frage ist erstens, können sie es? Ich glaube, du kannst, also aufgrund dessen, was sie in Discover haben, und da die ja, weil News Discover Index sind ja wesentlich schneller, können sie dir wahrscheinlich, wenn sie von dir gut genug gelernt haben, anstatt ein Discover-Feed kannst du auch sagen, du gib mir mal die Tageszusammenfassung, was war denn für mich jetzt heute eigentlich spannend, weil du kennst mich ja und dann können sie dir was machen. Es gibt ja schon dieses Prototyp, wo sie es ja vorliest. Also weißt du, wo du einfach so zack und dann machen sie zum Pseudo-Podcast von wegen, was so am Tag passiert ist. Da rollen dann aber hinten dran die Originalquellen durch. Ob dann wieder Klicks kommen, andere Geschichte, aber die laufen durch. Ich glaube, dass Google in einer anderen Situation ist als die Herausforderer. Sie sind ja in diesen Legacy-Problematiken drin, dass die mit vielen Leuten Verbindung haben, dass sie eine große, bekannte Firma sind, dass man sie vorladen kann in jedem Land, weil sie überall Offices haben, etc. pp. Und sie haben auch schon viel Ärger bekommen. Also ich meine, das Verlage haben es ja durchgekriegt, dass es Leistungsschutzrecht gibt, was ja etwas sehr Absurdes ist. Aber sie haben es hingekriegt. Verstehst du? Also das zeigt eine politische Macht, die ja vorhanden ist, wenn man will. Und ich glaube, im Moment ist der Deal immer noch, dass die Verlagen viel Traffic bringen. Und dann gibt es ja die ganzen coolen Programme, an denen man teilnehmen kann, wo es auch nochmal Direktauszahlungen gibt. Darf man auch nicht vergessen. Also da laufen ja Sachen. Das sieht man, die wollen sich ja nicht komplett verscherzen. Weil sie halt erlebt haben, wie mächtig so eine Verlagbranche innerhalb einer EU sein kann. Mhm. Und deswegen glaube, wir werden solche Produkte sehen irgendwann in den nächsten Jahren. Ich glaube aber, dass sie vorher versuchen, mit Leuten irgendetwas zu dealen, damit das lizenzmäßig abgedeckt ist. Und jetzt ist die Frage, wie gut verhalten sich Verlage? Lassen sie sich verteilen oder sagen sie, machen das auch da? Es gibt ja ähnliche Sachen, gab es ja schon in der Geschichte. Also ähnliche Problemstellungen. Es gab keine KI, aber es gab ähnliche Problemstellungen. Wir haben ja Lösungen dafür, rechtlicher Seite. VG Wort zum Beispiel ist sowas. VG Wort ab. Als die ersten Kopierer ankamen, hat Leute gesagt, okay, was ist denn jetzt los? Und zack, boom, ist der VG Wort, jeder Drucker VG Wort, jedes CD-ROM-Laut gibt es nicht mehr, aber VG Wort war da drauf. Jedes USB-Stick VG Wort-Abgabe drauf. Und das wird dann entsprechend über die Autoren verteilt. Das kann man wie gerecht das ist, lustig diskutieren. Ja. Aber so etwas, ich nehme von Geräten, also von irgendeiner Stelle Zwangslizenzgebühren und verteile die über einen definierten Schlüssel einer öffentlichen Einrichtung. Mhm. So. Ich glaube, auf so etwas wird es unter Umständen irgendwann mal hinauslaufen. Mhm. Entweder das oder sie machen im großen Stil, ich meine, jetzt Springer hat ja mit Perplexity gedealt, etc. Aber dann hast du nur Springer-Inhalte als Quelle. Das ist gesellschaftlich schwer. Also gesellschaftlich würde ich wahrscheinlich so ein anderes Modell präferieren, wo jeder wieder dran irgendwo partizipieren kann. Und dann haben wir halt die Sachen, die an der Stelle frei verfügbar sind, die wahrscheinlich nur noch aus Teasern bestehen und Anreißern, etwas ist passiert, bla bla bla. Und du wirst noch mehr sagen müssen für tiefere Inhalte bin ich im Abo-Bereich. Mhm. Also wenn ich so 10 Jahre mit Zukunft schaue, wird es da irgendwo einpendeln. Und dieser Zwischenbereich wird über so eine VW-Wort-Geschichte
Okay.
wahrscheinlich dazwischen geschaltet.
Okay, spannend.
Aber also mehr viel, viel stärker ins Paid gehen.
Ja, also dass irgendwas passieren wird, glaube ich auch. Ne? Es gibt ja jetzt schon die Ankündigung, dass du in Zukunft ja dein bevorzugtes Medium auswählen kannst für die Schlagzeilenboxen. Das ist jetzt auch, soll jetzt ja auch irgendwie kommen oder wird vertestet, ne? Finde ich für die Verlage fast gruseliger als die AI-Zusammenfassung, ne? Ob es dann jemand macht von den Nutzerinnen und Nutzern, muss man mal gucken. Ich meine, auch heute wissen viele gar nicht, was Discover ist und nutzen es und dass man da was einstellen kann. Ne? Ich sehe tatsächlich noch einige Schwierigkeiten auf Google-Seite. Also wie machst du es? Ne? Meinungsstücke, Kommentarstücke, die können teilweise aktuelle Nachrichten aufgreifen, können dem Ganzen ein Framing logischerweise als Meinungsstück mitgeben, was dann vielleicht in einer rein nachrichtlichen KI-Zusammenfassung auch zu einem falschen Ergebnis führen kann. Ich sehe das schwierig tatsächlich, dass es gut funktioniert und, ne, also ich finde tatsächlich, auch wenn es jetzt ein bisschen plump klingt, aber ich glaube, ich finde tatsächlich die Schlagzeilenbox als News-Produkt gar nicht so schlecht.
Na, du die hast ist ein bisschen auch gut geworden, also weil die ja schon sehr divers geworden ist. Also du hast genau. Ja früher dreimal die gleiche Meldung von verschiedenen Plattformen gehabt, quasi. Also DPA-Meldungen haben sie wenigstens noch zusammenfalten können, aber wenn die ein bisschen unterschieden haben, hast du eins. So, und wenn du jetzt irgendwie sagst, März, dann hast du hier März gerade bei Bundestag, März gerade bei Veranstaltungen, also du kriegst drei Aspekte zu dem Thema auf dem ersten Blick. Ja. Also es ist zwar alles März, aber drei verschiedene Aspekte. Und das macht Sinn, dass du so einen Überblick kriegen kannst. Und das
absolut. Okay. Ist
ein schönes Produkt. Nee, aber es wird dahingehend spannend werden, glaube ich. Ansonsten, okay. Problem ist, für alle kleineren wird es dann halt schwer.
Ja.
Das sehe ich so. Und wenn ich das bei meiner Tochter sehe, weil ich das sehr spannend fand, also, weil man wieder einen neuen Aspekt auch hat, also, überhaupt nichts mit SEO zu tun, aber weil man gerade, als ja auch irgendwie gesellschaftsverändernd ist, hat gerade hier BVD, B, 30 Jahre Convention etc., da ging es auch KI und wo geht's hin etc., also eine Panel-Diskussion. Und da hat sich dann, ich glaube, die Namen lese ich selber nicht mehr ein, weil es war so eine Hot-Seat-Veranstaltung. Also sie haben 20 Minuten geredet und dann kannst du einfach als ein Publikum sagen, ich möchte auf die Bühne und der geht runter, ich gehe hoch und irgendeiner kann dich da runterwerfen oder ein anderer. Das ist natürlich ein Witz, also du hast einen Raum mit einem Mikrofon und mich drin.
Ja.
Okay, dann war ich immer auf der Bühne. Hab jetzt auch gerade die Fotos gesehen und dachte so, wow, bin ich da oft drauf, krass. Da war ich nicht mal als Gast, also als Panel-Gast, sondern weil ich immer reingesetzt. aber da kam halt wirklich einer an, so mein Uber-Alter, und meint so, ja, Problem ist halt, die jungen Leute, die glauben dann immer alles bla 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 bla. Und da bin ich hingegangen und gesagt, das ist ja alles anekdotisch, ich kann auch nur anekdotisch reden, aber ich hatte anekdotisch gerade wenig Angst vor. Mein Problem ist eher die Großelternseite, die irgendeinen Telegram-Scheiß glaubt, nicht von meiner, aus weiterem Umfeld. Wohingegen, wenn ich meine Tochter und ihre ganzen Freundinnen und Freunde sehe, die reden mit ihrem Assistenten auf dem Handy sehr oft. Mhm. Aber das ist für die eher sowas wie ein Freund, also wie eine weitere Meinung. Das ist nicht, oh, das sagt die Maschine, das muss richtig sein oder irgendwas, das ist hier voll, sondern das ist eine weitere, und wenn sie die blöd finden, dann sagen sie, das finde ich jetzt nicht gut von dir oder so, bla bla. Aber die nehmen das nicht als gottgegebene Wahrheit hin, sondern das ist halt eine Meinung einer anderen Person. Also ist gar nicht so mega vertrauenswürdig, sondern einfach nur eine weitere Meinung, die kann man annehmen, muss aber nicht.
Ja, da sind wir ja so ein bisschen an dem Punkt auch Medienkompetenz und auch, also, ne, wir und als Eltern, als in Erziehungsfragen am Ende des Tages, wie geht man damit um, ne? Ich glaube, das Problem an der Stelle ist, dass man häufig seine eigene Erziehung und das, was man so über die Jahre selber gelernt hat, dann logischerweise auf diese neuen Technologien gedanklich anwendet und halt dann es ist eine eigene Angst, ne? Also es ist ja dann unsere eigene Angst, dass wir denken, oh, unsere Kinder nehmen das als Gott gegeben hin. So, und das könnte ein Problem werden. Und aber im Prinzip muss ja das Ziel eigentlich sein, nicht zu sagen, wir verteufeln diese Technik, weil damit kann ich Deepfakes erstellen, sondern das Ziel muss ja irgendwie dann sein, dann eben auch mit der jüngeren oder der kommenden Generation darüber zu sprechen und zu sagen, hey, pass auf. Also, wir sagen, die müssen halt lernen, Dinge zu hinterfragen. So, ne? Und genau. das gilt ja bei allem. Du hast ja eben schon selber das Thema mit dem Plattenspieler angebracht oder sowas halt, ne? Also, oder ein Wechsel von Technologien von Floppy auf CD-ROM oder so ein Scheiß, ne? Da muss man sich nur mal umstellen. Und auch für uns ist ja heute Smartphone was völlig Normales. Aber der Umstieg von Nokia 3310 oder was es war, oder 5110 von diesem harten Knochen auf plötzlich iPhone und du hast Zugriff ins Internet, der war ja für uns auch mindblowing, so ungefähr, ne? Internet in der Hosentasche, wie geil war das? So, wenn ich das heute meiner Tochter erzähle, dann sagt die so sinngemäß, hä? Und wie habt ihr früher Videoanrufe gemacht? Ich so, was für Videoanrufe? Ne? Also.
Naja. Absolut. Also, das Umgedrehte fand ich spannend. Ich habe jetzt hier letztens letzte Woche beim Podcast vom Rotzhammer gehabt, wo der gemeint hat, sein Problem ist eher das Umgedrehte, dass seine Zuhörer, jetzt wo er in Tel Aviv war oder so etwas, also da Leute drunter kommentieren, dass er da gar nicht ist, dass es gefaked ist. Also, dass reale Sachen in Zweifel gezogen werden, weil man vorher, ich kann das gar nicht unterscheiden, auch die Realität in Zweifel zieht. Also ich glaube, das andere haben wir schon relativ hinbekommen. Die Kinder denken dran, es kann viel gefaked sein, aber da wird halt auch viel Reales als Fake gewertet. Also es wird spannend, wird wirklich spannend, muss ich sagen. Also,
das ja. Ja, ja, ja.
Ist halt so. Genau. Aber wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema. Es ist, also wenn man schon für LLMs optimieren will, ist man eigentlich eher in dem Basic SEO drin, und zwar im noch Basicern, weil die lustigerweise, die abgesehen von Gemini von Google, haben die alle anderen halt schlechtere Crawler.
Also, ob es jetzt am Crawling liegt oder Peng, aber am Ende, gerade im technischen, in Anführungsstrichen, SEO, sind ja so viele Basics auch aus unterschiedlichsten Gründen einfach sinnvoll. Ne? Ob es jetzt um Website-Geschwindigkeit geht oder eine gute, gut, also auch so, im Prinzip das, was du eben gerade gesagt hast, auch für, in Anführungsstrichen, dumme Crawler, die Seite so zu machen, dass sie halt eben lesbar sind. Ne? Kein, alles wird mit JavaScript reingerendert später. Es ist jetzt alles nichts Neues, ne?
Absolut. Das, genau, aber macht Sinn, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, dass halt die Basics stimmen. Also ich kann nicht sagen, wie trivial dankbar ich dafür sind, wenn man so einfache Sachen hat. Wir arbeiten immer noch im Testo mit, obwohl es auch JavaScript-Probleme hat, wo man einfach wirklich von unseren Kunden alle wichtigen Templates drin haben, und dass du allein dadurch sofort siehst, wenn bei irgendeinem Release sofort was kaputt geht und nicht erst, wenn der Schaden dann eintritt, dann tritt er meistens immer noch ein, weil es zwei Tage dauert, bis es wieder behoben ist, aber waren halt ja drei oder vier Tage. Also so, wie kriege ich Sachen in den Griff, oder bei der Redaktion, bei die Formaten, wie kriege ich Sachen in Arbeitsprozesse rein, dass sie ständig und wiederholt passieren und man in den Lernzyklus einsteigt. Das sind halt so wirklich die ich glaube, die Hebel, mit denen man wirklich vorwärts kommt. Also ich arbeite ordentlich in der Struktur, die dazu führt, dass nicht ständig Sachen wieder kaputt gehen, die man vor einem halben Jahr aufgebaut hat und man merkt es nicht. Ja. Und das Dritte, was du gesagt hast, halt einfach auch messen, damit man halt sieht, ob das sich gelohnt hat oder nicht. Und zwar nicht, weil man nicht weiß, was man tut, sondern weil aufgrund der vielen Faktoren, jetzt im SEO wird wahrscheinlich aber auch nicht anders sein, die zur Bewertung herangezogen werden, sich halt nicht jede Seite gleich verhält. Also ich kann mit einer Maßnahme, die bei einer einen Seite 50% Uplift bringen, bei der anderen nur 5 haben. Also das Wettbewerbsfeld ist anders, whatever. Also man muss bei jedem ein bisschen neu lernen, was jetzt, wie stark sind jetzt eigentlich die Hebel. Dass sie alle irgendwie positiv sind, das ist einem klar, aber wie, muss man jetzt mal neu lernen.
Ja, absolut, ja.
Cool. Nee, ich glaube, dann sind wir eigentlich soweit durch. Also ich glaube, bleibt da bei den Basics. Gebt kein Geld für Geo aus, weil die können nichts. Und dann läuft das. Und kümmert euch um den Nachwuchs, wie du es machst, weil die Azubi-Tage und ähnliches, weil
auch, ja, genau.
Ist immer wichtig. Hat mir auch immer am meisten Spaß gemacht, Menschen aufbauen.
Ja, ich habe heute tatsächlich auch wieder bei uns in der Redaktion noch eine kleine Schulung gegeben, und macht mir persönlich immer mega viel Spaß, weil man eben auch auf so unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Wissensstände trifft, und also auch man selber kann einfach dadurch immer eine Menge lernen, finde ich. Ne?
Ja, vor allem, weil du bringst Leuten ja was bei und dann machen sie daraus ja was Eigenes, weil du so halb sich bitte hingehen und sagst, ach guck mal, da ich jetzt gar nicht drauf, aber das ist auch eine geile Idee. Also das
absolut,
ist ja das Schöne. Man macht so eine Tür auf, dann laufen die durch und kommen raus, wo man gar nicht mit gerechnet hat.
Ja. Das kann natürlich auch passieren.
Genau, das ist immer schön. Cool. Dann danke ich dir für das Gespräch. War super, super spannend.
Ich danke dir.
Muss man dann irgendwann mal wiederholen.
Gerne, gerne.
Dann tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
So, und da ist sie schon wieder zu Ende, die heutige Ausgabe vom SEO-Haus. Lisa und ich hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wir freuen uns auf Feedback, gerne direkt in den sozialen Medien per Direktnachricht oder Mail. Und bitte bewertet uns auf den Podcast-Plattform eures Vertrauens und empfehlt uns gerne weiter. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, und wünscht euch bis dahin Happy Optimizing!